SR Info. Bilanz am Abend.
Demokratie unter Druck. Was der Verfassungsschutzbericht über Extremisten aller Art aussagt, das berichten wir gleich. Und wir schauen dann auch auf den Beginn des Dritten Reichsbürgerprozesses in München und auf die ersten Befragungen im Jeboa-Untersuchungsausschuss des Landtages. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Rechtsextremismus, Linksextremismus, Antisemitismus aller Couleur, Reichsbürger, Islamisten und ausländische Spionage und Destabilisierung. Die Demokratie in Deutschland hat viele Feinde und es werden tendenziell mehr. Und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, wächst. Das ist heute deutlich geworden bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das vergangene Jahr. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Mehr als 400 Seiten stark ist der Bericht. Er ist ein Fingerzeig auf das Ausmaß der Bedrohungen durch Extremismus, Terrorismus, Spionage, Sabotage oder Desinformation, erklärt Thomas Haldenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes. Die Bedrohungen kommen dabei von innen und von außen. Besonders aktiv sind hier China, der Iran und vor allem im Zusammenhang mit dem fortgesetzten Angriffskrieg gegen die Ukraine, Russland.
Mit Cyberangriffen gegen Einzelpersonen, Organisationen oder Regierungseinrichtungen versucht sich Russland kontinuierlich Informationen zu beschaffen. Eine weitreichende Cyberangriffskampagne richtete sich 2023 gegen hochwertige Ziele in Wirtschaft und Politik, unter anderem gegen den Parteivorstand der SPD.
Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem daraus resultierenden Gaza-Krieg stieg die Zahl antisemitischer Straftaten drastisch an. Der Nahostkonflikt wirkte wie ein Brandbeschleuniger, sagt Haldenwang. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD zieht daraus den Schluss:
Wir müssen die Spirale, dass Eskalationen im Nahen Osten zu noch mehr widerwärtigem Judenhass bei uns führen, unbedingt durchbrechen.
Laut Verfassungsschutzbericht wurde im letzten Jahr in Deutschland ein neuer Höchststand von Straftaten mit extremistischem Hintergrund registriert. Knapp 40.000. Auch gab es mehr politisch motivierte Straftaten. Die Zahl der Extremisten stieg in den meisten Bereichen und es gab mehr gewaltbereite Extremisten. Die rechtsextreme Szene bleibt dabei die größte verfassungsfeindliche Gruppe.
Im Jahr 2023 ist die Zahl der Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund um fast ein Viertel auf rund 920.000 angestiegen. Die Gewalttaten in diesem Bereich sind ebenfalls leider erneut gestiegen.
Verfassungsschutzpräsident Haldenwang begrüßt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, wonach der Inlandsgeheimdienst die gesamte Partei AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall führen darf. Jetzt müsse überprüft werden, ob die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werde. Sorge bereitet den Verfassungsschützern, dass die Szene der sogenannten Reichsbürger gewachsen ist und auch, dass es im Bereich Linksextremismus Zuwächse gibt. Dessen Anhänger attackieren vor allem die Polizei, tatsächliche oder als solche ausgemachte Rechtsextremisten und Unternehmen, erklärt Verfassungsschutzpräsident Haldenwang.
Gewaltorientierte Linksextremisten begehen regelmäßig Brandanschläge, Sachbeschädigungen und Sabotage gegen Wirtschaftsunternehmen und kritische Infrastruktur. Damit verursachen sie jedes Jahr Schäden in mehrstelliger Millionenhöhe.
Die Klimaaktivistengruppe Ende Gelände, die vor allem durch Proteste gegen den Kohlebergbau Aufmerksamkeit erzielt hatte, wird als linksextremistischer Verdachtsfall geführt. Den Jugendorganisationen von SPD, Grünen und der Linken empfiehlt die Innenministerin, die Zusammenarbeit zu beenden. Faeser zieht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht den Schluss, die Demokratie in Deutschland steht unter Druck. Sie muss aktiv verteidigt werden.
Dietrich Karl Meurer. Schauen wir nochmal auf die Reichsbürger. Die bilden ja ein dicker werdendes Kapitel im Verfassungsschutzbericht. Diese Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter umfasst demnach deutschlandweit etwa 25.000 Personen. Etwa 2.500 werden als gewaltorientiert eingestuft. Und aus dieser Reichsbürgerszene stammen ja auch die Angeklagten, die sich vor den Oberlandesgerichten Stuttgart, Frankfurt und seit heute auch München verantworten müssen. Es geht dabei um die Gruppe um Prinz Royce, deren Mitglieder im Dezember 2022 bei einer groß angelegten Razzia festgenommen worden waren. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant und bereits ein massives Waffenarsenal angehäuft haben. In München stehen seit heute nun 8 Personen vor Gericht. Vom Prozessauftakt Christoph Dicke.
Der Münchner Reichsbürgerprozess begann mit einem Zwischenruf. Ein Zuschauer beleidigte Richter und Bundesanwälte und wurde daraufhin aus dem Gerichtssaal ausgeschlossen. Auf den Rängen saßen offenbar einige Unterstützer des Reichsbürgernetzwerks, dem nun bundesweit an 3 Standorten der Prozess gemacht wird. Vor dem Münchner Oberlandesgericht müssen sich seit heute 2 Frauen und 6 Männer verteidigen, die Teil des mutmaßlichen Terrornetzwerks sein sollen. Als Kopf gilt der den Reichsbürgern zugeordnete Heinrich der 13. Prinz Reuß, der im Parallelprozess in Frankfurt am Main vor Gericht steht. Seine mutmaßliche rechte Hand sitzt nun in München auf der Anklagebank, Thomas T. aus der Nähe von Ansbach in Mittelfranken. Laut Ermittler fand bei dem gelernten Schweißer vor 3 Jahren die Verschwörungssitzung statt, auf der der gewaltsame Umsturz der deutschen Staatsordnung verabredet worden sei, inklusive Erstürmung des Berliner Reichstags. Sein Anwalt Wolfgang Heer, bekannt als Verteidiger der NSU-Terroristin Beate Zschäpe, sieht das anders.
Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt eine Erstürmung des Reichstagsgebäudes in Berlin beabsichtigt. Er war bemüht, jegliche Gefährdungslage abzuwenden. Dies werden wir in dieser Hauptverhandlung darstellen. Und ich verteidige meinen Mandanten mit dem Ziel eines Freispruchs.
Laut Bundesanwaltschaft waren die Pläne aber bereits konkret. Wie sie in der Anklageschrift heute darlegte, sollten Thomas T. und einige der Münchner Mitangeklagten, darunter 2 frühere Bundeswehrsoldaten, mit Waffengewalt in den Reichstag eindringen und dort Abgeordnete festnehmen. Die Örtlichkeiten hätten die Angeklagten mit Hilfe einer damaligen AfD-Abgeordneten bereits ausgekundschaftet, so die Bundesanwaltschaft. Ebenfalls im Gerichtssaal sitzt der mutmaßliche zentrale Waffenbeschaffer der Reuß-Gruppe, Christian W. Er soll auch neue Mitglieder rekrutiert und Schießtrainings durchgeführt haben. Laurent Lafleur, Sprecher des Münchner Oberlandesgerichts.
Nach den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft soll die Vereinigung insgesamt 500.000 Euro an Geldmitteln eingesammelt haben und darüber hinaus auch nicht unerhebliche Waffenvorräte angelegt haben. Die Rede ist hier von 382 Schusswaffen, 347 Hieb- und Stichwaffen sowie insgesamt 148.000 Munitionsteile, die Vereinigung nach den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft schon zusammengesammelt hatte.
Die Vorsitzende Richterin des Münchner Staatsschutzsenats, Dagmar Ellini, hat bis Anfang nächsten Jahres 54 Verhandlungstage anberaumt. Die Beweisaufnahme könnte sich aber hinziehen. Bundesanwalt Kai Lohse baut bereits vor.
Wir rechnen mit einer langen Hauptverhandlung, deren Dauer und deren Ende in noch keiner Weise absehbar ist.
Verteidiger Wolfgang Heer kritisierte bereits am ersten Prozesstag, dass Entlastendes von der Bundesanwaltschaft zu wenig berücksichtigt worden sei. Auch schmeckt ihm die Aufteilung des Reichsbürgerverfahrens auf 3 Gerichte nicht. Das sei aber schon allein aus Platzgründen nötig, kontert Bundesanwalt Lohse. Die Rechte der Angeklagten seien dadurch nicht beeinträchtigt. Es könnte aber sein, dass bei gleichen Tatvorwürfen am Ende unterschiedliche Urteile stehen. Denn für die Richter gibt es bisher kaum vergleichbare Verfahren. Für OLG-Sprecher Lafleur geht es hier
tatsächlich um einen Straftatbestand, der in der bundesrepublikanischen Geschichte bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Nämlich der Tatvorwurf der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens.
Und das heißt die gewaltsame Beseitigung der staatlichen Ordnung in Deutschland.
Der Untersuchungsausschuss des Landtages zu den rassistischen Anschlägen Anfang der 90er Jahre im Saarland ist heute in die Beweisaufnahmen gestartet. Besonders im Fokus steht dabei der Brandanschlag vom September 1991 auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis, bei dem der Ghanaer Samuel Yeboah ums Leben kam. Ein Angeklagter war ja erst im vergangenen Oktober unter anderem wegen Mordes verurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Ausschuss rassistischer Anschlagsserie soll den Umgang der Saarbehörden mit diesem Anschlag und mit weiteren Anschlägen in jener Zeit untersuchen, etwa in Saarwellingen und Wallerfangen. Zum Auftakt der Beweisaufnahme waren 10 Zeugen und Sachverständige geladen. Unser Reporter Florian Mayer hat zugehört. Florian, wer saß denn da heute vor dem Ausschuss und warum?
Also das Ziel der heutigen Beweisaufnahme war, für den Ausschuss ein Stimmungsbild zu bekommen. Was war in Saarlouis und den Saarlouier Ortsteilen vor 30 Jahren los? Waren die Naziskins, die Rechtsradikalen, im Stadtbild sichtbar? Herrschte da ein Gefühl der Angst aufgrund der Präsenz dieser Nazis? Und wie hat man sich in der Stadt bewegt, wenn man nicht Teil dieser rechten Szene war? Und es ging auch darum, wie dieser Zeitraum, in dem es den Brandanschlag, den du erwähnt hast, bei dem Samuel Yeboah ermordet wurde, historisch im Saarland einzuordnen ist. Also kurzum, wie war das politische, soziale und gesellschaftliche gesellschaftliche Klima damals in Saarlouis mit Blick auf die Nazis in der Stadt. Und dementsprechend waren Historiker geladen, wie der Leiter des Stadtarchivs Saarbrücken, Hans-Christian Herrmann, oder Benedikt Löw vom Städtischen Museum Saarlouis, aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, Roland Röder, Geschäftsführer Aktion Dritte Welt Saar, der in diesem Zeitraum auch in Saarlouis im, ich sag mal, eher linken Lager unterwegs war. Und dann waren auch Journalisten vom Saarländischen Rundfunk und der Saarbrücker Zeitung, die damals und auch jetzt während der Verhandlungen im Jeboa-Prozess berichtet haben, geladen. Und jetzt gerade eben, kurz bevor wir jetzt gesprochen haben, war der fünfte dieser insgesamt 10 Zeugen, wurde angehört, Patrick Hackenspiel heißt er. Der war in der Punk- und Skater-Szene unterwegs in Dillingen und Saarlouis und der hat sehr eindrücklich geschildert, wie das damals war.
Okay, es geht also darum, quasi so ein bisschen auch ein Gefühl zu kriegen für die Zeit damals und Fakten zu sammeln, wie das damals wirklich war mit den Nazis, vor allem eben auch in der Region Saarlouis. Zu welchem Ergebnis ist man da heute jetzt gekommen?
Ich würde es in zwei Kategorien unterteilen, die Historiker und eben diese Zeitzeugen. Wenn wir mit der historischen Einordnung anfangen, da wurde sehr deutlich gemacht, im Saarland herrschte damals eine große Unsicherheit aufgrund des schon damaligen Strukturwandels bei Kohle und Stahl. Die Jugendarbeitslosigkeit war auf Rekordniveau und die Zahl der geflüchteten Menschen stieg gleichzeitig rapide an, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und es gab eine durchaus breite Zustimmung innerhalb der deutschen Bevölkerung, auch im Saarland, zu Sprüchen wie Deutschland den Deutschen, also der Nährboden für rechte Strukturen. Und das scheint in Saarlouis ganz besonders gefruchtet zu haben. Warum? Darauf gab es jetzt auch keine klare Antwort. Aber die Zeitzeugen wiederum, die sprachen da alle davon, dass sich das sehr in Saarlouis konzentriert hat und die Nazi-Skins damals tatsächlich Angst und Schrecken verbreitet haben, im Stadtbild überall präsent waren. Ein Befragter erzählte, dass er sich seinen Schulweg beispielsweise genau aussuchen musste, um nicht in die Fänge der Nazis zu geraten und man da auch Angst um sein Leben haben musste, wenn man, als wie er es formuliert hat, Mensch mit nicht deutschem Phänotypus diesen Nazis in die Hände geriet. Und was mehrmals fiel von im Grunde allen bisher gehörten Zeitzeugen, war ein Begriff des Komplettversagens an dieser Stelle, speziell die Stadt Saarlouis habe das Ganze unter den Teppich gekehrt, habe das nicht wahrhaben wollen, dass man da auch Teil des braunen Sumpfes in dieser Zeit war und dass es da auch in den letzten 30 Jahren kein Interesse an irgendeiner Form von Aufarbeitung gegeben hätte.
Sind das denn auch neue Erkenntnisse, die man da zutage gefördert hat?
Ja, all das haben eigentlich auch schon die Prozesse und die Berichterstattung rund um die Prozesse gezeigt. Das war jetzt nicht wirklich neu, was den Informationsgehalt angeht. Das war ja aber auch, wie anfangs schon beschrieben, nicht unbedingt das Ziel dieser heutigen Anhörung. Es ging ja um dieses Stimmungsbild. Aber es zeigt halt eben, dass in Saarlouis, nach dem, was wir heute gehört haben, Nazis im Stadtbild dazugehört haben. Warum haben das manche anders wahrgenommen als andere? Dafür gab es tatsächlich Erklärungsansätze. Wenn man Teil der Jugendbewegung war in dieser Stadt, dann hatte man damit ein wesentlich größeres Problem als, ich sag mal, ein 45-jähriger deutscher Mann, der einfach nur zum Eisessen in dieser Saarlouier Altstadt geht. Es hatte also auch viel mit dem sozialen Umfeld zu tun. Und was auch nochmal heute vorgetragen wurde, auch nicht unbedingt neu, aber mit viel Vehemenz vom Leiter des Saarbrücker Archivs: Es braucht den Zugang zu den Primärquellen aus dieser Zeit über die Nazi-Szene im Saarland. Was ist das? Das sind die Akten des Verfassungsschutzes. Die seien angefragt, hieß es aus dem Ausschuss. Und sollte es diese Akten nicht geben oder nicht mehr geben, auch diese Frage stand heute im Raum, wurde aber nicht abschließend geklärt, dann muss sich auch an dieser Stelle intensiv der Ausschuss damit befassen, warum denn nicht? Und das zeigt, wie lange der Weg dieses Ausschusses eigentlich noch ist, diese Aufarbeitung tatsächlich in Gang zu bringen und dann hoffentlich auch erfolgreich abzuschließen.
Der sogenannte Jeboa-Untersuchungsausschuss des Landtages hat erste Zeugen befragt. Mit unserem Reporter Florian Mayer haben wir kurz vor der Sendung darüber gesprochen. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Das noch nicht ganz fertige Personaltableau für die EU-Institutionen nach der Europawahl ist gleich noch eines unserer Themen. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Katrin Aue.
Neben der Slowakei will nun auch Ungarn den Niederländer Mark Rutte als neuen NATO-Generalsekretär unterstützen. Dies teilte der ungarische Regierungschef Orbán im Kurznachrichtendienst X mit. Orbán erklärte, Voraussetzung sei gewesen, dass Rutte eine bestehende Vereinbarung zwischen Ungarn und der NATO unterstützt. Demnach soll kein ungarisches Personal an den Aktivitäten der NATO in der Ukraine teilnehmen. Zudem sollen keine ungarischen Mittel zur Unterstützung dieser Aktivitäten verwendet werden. Damit fehlt nur noch die offizielle Unterstützung Rumäniens. Die saarländische Landesregierung hat Zuständigkeiten und Abläufe zum Hitzeschutz geklärt. Gesundheitsminister Jung von der SPD sagte, das Saarland leide besonders unter den Folgen extremer Hitze. Hier lebten vergleichsweise viele ältere Menschen. Im Gesundheitsministerium wurde demnach eine Stelle geschaffen, die Kommunikation zum Thema Hitzeschutz verbessern soll. Dabei geht es unter anderem um die Abstimmung mit Städten und Gemeinden, denn die Erarbeitung von Hitzeschutzplänen ist Aufgabe der Kommunen. Zukünftig versenden die Behörden Lebensmittelwarnungen auch per Push-Nachricht auf das Smartphone. Voraussetzung dafür ist die App Lebensmittelwarnung, die Bund und Länder seit heute kostenfrei bereitstellen. Damit werden Verbraucher deutlich einfacher und schneller vor Fremdkörpern, Allergenen oder Krankheitserregern gewarnt. Die App bietet zudem einen direkten Kontakt zu der zuständigen Behörde. Dort können Fragen zu Warnungen und Rückrufaktionen gestellt werden. Bisher müssen Verbraucher die Informationen selbst abrufen. Der saarländische Gesundheitsminister Jung ruft die Bevölkerung dazu auf, bei der Eindämmung der asiatischen Tigermücke mitzuhelfen. Nach Angaben des SPD-Politikers wächst momentan das Vorkommen der Mücke exponentiell. Stehende Gewässer stellten dabei das Hauptbrutgebiet dar. Die Bevölkerung könne beispielsweise Regentonnen abdecken, um einen Beitrag zu leisten. Die asiatische Tigermücke breitet sich wegen des Klimawandels seit über 20 Jahren in Europa aus. Sie ist tagaktiv und kann zahlreiche, teils gefährliche Viruskrankheiten wie das Denguefieber übertragen. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Haftbefehl gegen einen 52-jährigen Mann erlassen. Er steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung in Reichenbach-Stegen seine Ehefrau getötet zu haben. Die Leiche der 34-Jährigen wurde am Sonntagmorgen vom gemeinsamen Sohn entdeckt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Haftbefehl aufgrund der Schwere der Tat und wegen Fluchtgefahr erlassen. Der Mann schweigt zu den Vorwürfen. Auch das Motiv der Tat ist bislang unklar. Auf dem Saarbrücker Halberg haben rund 100 Beschäftigte verschiedener Rundfunkanstalten für faire Honorare protestiert. Am Rande eines Treffens der ARD-Intendantinnen und Intendanten blockierten Mitarbeitende von SR, SWR, WDR und ZDF die Zufahrtsstraße des saarländischen Rundfunks. Die Beschäftigten fordern eine Lohnerhöhung wie im öffentlichen Dienst, also 10,5%. Die Rundfunkanstalten bieten bislang aber nur 2,25%. Die ARD steht momentan unter Sparzwang, vor allem weil einige Bundesländer der empfohlenen Beitragserhöhung von 58 Cent nicht zustimmen wollen. Beim SR sind unter anderem Einsparungen bei den Hörfunknachrichten beschlossen.
Nach der Europawahl 2019 nahm das Geschacher um die Posten an der Spitze der EU Formen an, die einem als Wähler schon übel aufstoßen konnten. Da wurden im Wahlkampf Spitzenkandidaten präsentiert, die angeblich um den Posten des Kommissionspräsidenten konkurrieren. Da der aber von den Staats- und Regierungschefs nominiert wird, kam es, wie es kommen musste. Der damalige Wahlsieger Manfred Weber wurde kaltgestellt und es kam Ursula von der Leyen, die nirgends auf dem Wahlzettel stand. Gestern haben sich die Staats- und Regierungschefs informell getroffen, um zu beraten, wen sie diesmal vorschlagen für die wichtigsten Posten in Brüssel. Und diesmal dürfte mit Ursula von der Leyen immerhin tatsächlich eine Spitzenkandidatin Kommissionschefin werden oder in ihrem Fall bleiben. Vorbildlich war und ist diese Art der Personalfindung dennoch nicht, findet unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz. Hier ihr Kommentar.
Wenn man sich bei der nächsten Europawahl erstaunt fragt, warum sich die Wähler denn von der EU abwenden, warum sie den Laden in Brüssel als machthungrig, intransparent und weit weg von den Menschen empfinden, dann sollte man sich an diesen Abend gestern erinnern. An ein Abendessen, bei dem es genau um das ging, um Macht und Intransparenz. Was war geschehen? Drei sehr erfahrene Politikerinnen, zwei davon haben schon ein Land regiert, die dritte, Ursula von der Leyen, 5 Jahre die EU-Politik bestimmt, waren für die wichtigsten Posten in der EU gesetzt. Das Personalkarussell war fein austariert nach Parteien, Süd- und Osteuropa wurden berücksichtigt, große und kleine Länder. Und an der Eignung der drei gibt es bis heute kein Wort des Zweifels. Trotzdem sind sie es noch nicht geworden. Die Zitterpartie geht weiter. Vor allem für Ursula von der Leyen, die sich im Wahlkampf enorm anstrengte, ist das bitter. Dass ausgerechnet ihre Partei sie noch einmal ins Wartezimmer schickt, muss sie besonders ärgern. Denn nach allem, was man sich aus diesem langen Abendessen zusammenreimen kann, wollten die selbstbewussten konservativen Regierungschefs noch einen Nachschlag vom Buffet der Macht. Schließlich hatte doch die EVP, zu der auch CDU, CSU gehören, 14 Sitze dazugewonnen, ist mit Abstand die stärkste Partei. Der kroatische Regierungschef Andrej Plenković soll auf die Idee gekommen sein, man könnte deshalb doch den Sozialdemokraten die Ratspräsidentschaft nach der Hälfte der Zeit wieder wegnehmen. Die Wahlbeteiligung in Kroatien lag bei der Europawahl übrigens bei 21%. Also, die Konservativen wollen mehr Macht und die Rechten überhaupt welche. Giorgia Meloni, deren Brüder Italiens bei der Wahl ebenfalls zugelegt haben, hat noch gar keinen Stich gemacht. Mit grimmiger Miene kam sie etwas zu spät zum Abendessen. Sie soll sauer sein auf den deutschen Bundeskanzler, der sie immer wieder in die rechte Ecke stellt. Familienmitglied Frankreich hatte wohl auch ganz andere Dinge im Kopf. Dort wird in wenigen Tagen gewählt und dass der selbstbewusste Staatspräsident Macron danach nur noch auf der Reservebank sitzen könnte, mag dieses Abendessen ebenfalls belastet haben. Es ging also um vieles bei diesem Sondergipfel, aber am wenigsten darum, die Zukunft Europas den geeignetsten Leuten anzuvertrauen, die das können, was sie im Wahlkampf immer wieder versprochen haben, für Sicherheit und Wohlstand zu sorgen. Ja, es war nur ein informelles Treffen, es musste keine Entscheidung fallen. Nächste Woche wird es dann ernst. Dann müssen mindestens 20 Länder für Ursula von der Leyen stimmen. Das wird wahrscheinlich gelingen. Dennoch hat die Europäische Gemeinschaft gestern einen Blick in die Kabine erlaubt. Darin saß keine Mannschaft, sondern 27 Pokerspieler, die alle einen möglichst hohen Gewinn einstreichen wollen.
Die Meinung von Sabrina Fritz. Bei Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu haben gestern Abend erneut tausende Menschen in Israel Neuwahlen und ein Abkommen zur Geiselfreilassung gefordert. Seit Monaten gehen in Israel ja immer wieder zehntausende Menschen gegen Netanyahu auf die Straße. Sie werfen ihm vor, aus Rücksicht auf seine rechtsextremen Koalitionspartner Verhandlungslösungen für eine Waffenruhe und für die Rückkehr der Hamas-Geiseln zu verzögern. Und sie vermuten, dass Netanyahu eine Aufarbeitung des Sicherheitsversagens verzögern will, das den Mördern der Hamas den blutigen Terrorangriff vom 7. Oktober ermöglicht oder ihn zumindest erleichtert hat. Diesbezüglich gibt es nun Berichte, dass der israelische Militärgeheimdienst schon Wochen vorher vor entsprechenden Plänen der palästinensischen Islamisten gewarnt hatte. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Am 7. Oktober beim Terrorangriff aus dem Gazastreifen auf Israel gab es den Berichten zufolge nur 12 Panzer und 600 Soldatinnen und Soldaten auf israelischer Seite zur Verteidigung einer 65 Kilometer langen Grenze. Und inzwischen gibt es immer mehr Informationen darüber, dass die Sicherheitskräfte vorab hätten gewarnt sein können. Zum Beispiel durch die Beobachtungen von Soldatinnen, die vor dem 7. Oktober verdächtiges Vorgehen im Gazastreifen beobachtet haben. Ihre Warnungen wurden ignoriert. Nun berichten israelische Medien über ein Dokument, das bereits am 19. September, also fast 3 Wochen vor dem Terrorangriff, von der sogenannten Gaza-Division der israelischen Streitkräfte erstellt wurde. Darin werden die Vorbereitungen für eine groß angelegte Invasion nach Israel ebenso erwähnt, wie die Pläne, 200 bis 250 Geiseln zu nehmen. Auch das Training dafür im Gazastreifen wird in dem Bericht offenbar detailliert beschrieben. Ronen Cohen, der als Direktor im Militärgeheimdienst gearbeitet hat, sagte im israelischen Radiosender 103 FM, man solle das Dokument nicht überbewerten. Es kann als weitere Informationsquelle betrachtet werden. Das alles gehört zu den vielen Übungen, die die Hamas abhielt. Das hatten sowohl die Spähsoldatinnen gesehen und es wird auch im taktischen Material des Militärgeheimdienstes festgehalten. Warum aber wurden die Warnungen ignoriert? Laut Ronen Cohen liegt das auch an den Abläufen, wie in israelischen Sicherheitskreisen Informationen verbreitet werden. Im Geheimdienst gilt seit vielen Jahren, dass man aus Einzelinformationen nicht gleich ein Untersuchungsdokument erstellt, sondern diese Informationen, wie sie sind, weiterleitet, wenn sie von Bedeutung sind. Deswegen werden sie dann gleich dem Befehlshaber vorgelegt, was natürlich bis zur politischen Ebene weitergehen kann. Aber in den letzten Jahren hat sich in der Armee die Dringlichkeit der Informationsverbreitung geändert. Früher wurden Informationen mit Dringlichkeit verteilt und heute findet sich die Information in einem sogenannten Pool und jeder wertet für sich die relevanten Informationen aus. So erreichen Informationen oftmals nicht die politische Ebene. In der Nacht, nur wenige Stunden vor Beginn des Terrorangriffs, hatte sich unter anderem Generalstabschef Halevi mit führenden Geheimdienstvertretern 90 Minuten lang über die Lage beraten. Die Runde wurde vertagt und mehr Informationen wurden angefordert. In den frühen Morgenstunden wurden dann hunderte Raketen aus dem Gazastreifen abgeschossen, rund 3000 Terroristen überwanden den Grenzzaun, töteten fast 1200 Menschen und nahmen rund 250 Geiseln. In Israel laufen bereits mehrere Untersuchungen zu einem möglichen Versagen der Sicherheitskräfte vor dem 7. Oktober. Israels Armee hatte im Februar eine interne Untersuchung angekündigt, bisher wurden aber noch keine Ergebnisse veröffentlicht. Auch Matanyahu Engelsmann, der sogenannte Staatskontrolleur, der in Israel Regierungshandeln überwacht, hatte schon im Dezember eine eigene Untersuchung angekündigt.
Uns ist bewusst, dass sich die Armee in Kampfhandlungen befindet und wir sie unterstützen müssen, aber wir haben auch deutlich gemacht, dass wir als Staatskontrolleure unsere Arbeit nicht für ein Jahr einstellen können. Wir haben auch in dieser Zeit eine Aufgabe. Staatskontrolle gehört zur Stärke des Staates Israel. Ein unabhängiger, selbstständiger Faktor, der selbst entscheidet, wann die Zeit für eine Untersuchung gekommen ist und die Untersuchungen selbstständig durchführt und dann dem Parlament und dem Volk berichtet. Doch der Oberste Gerichtshof Israels hat vor 2 Tagen angeordnet, diese Untersuchung zu stoppen. Unter anderem mit der Begründung, sie würde zum jetzigen Zeitpunkt in der Armee und in den Geheimdiensten zu viele Kräfte binden. So ist die Frage der Versäumnisse auf israelischer Seite weiter offen und auch die Frage der politischen Verantwortung der Regierung um Benjamin Netanyahu.
Schneller und konsequenter abschieben, vor allem Straftäter und Gefährder. Diese Forderung ist mittlerweile weit verbreitet in der deutschen politischen Debatte. Nicht erst, aber insbesondere seit dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim. Verübt von einem 25-jährigen Afghanen, der vor dieser Tat nicht auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden war. Diese Tat eines Landsmannes und die Debatte um ein Abschiebeabkommen mit den Taliban sind mittlerweile auch in Afghanistan selbst Thema, wie unser ARD-Korrespondent Peter Hornung berichtet.
Es ist Thema in den Hauptnachrichten des wichtigsten Nachrichtensenders von Afghanistan, Tolu News. Was Afghanen in Deutschland getan haben. 3 Afghanen seien in den vergangenen 2 Wochen festgenommen worden. Der Vorwurf, sie hätten Menschen angegriffen, gar getötet. Jetzt wird in Deutschland darüber diskutiert, afghanische Flüchtlinge abzuschieben. Tolu News zeigt die Bilder des Messerangriffs auf dem Mannheimer Marktplatz, bei dem der Polizist Ruven L. tödlich verletzt wurde. Dieses Verbrechen dürfe aber keine negativen Auswirkungen auf alle Afghaninnen und Afghanen in Deutschland haben. Das sagt nun Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid. Es sollte keine allgemeine Regelung für alle afghanischen Flüchtlinge in Deutschland geben. Denn natürlich gibt es manchmal Straftaten, aber das sind die Taten Einzelner und darunter dürfen nicht alle leiden. Das Außenministerium des Islamischen Emirats, wie die Taliban ihren Staat nennen, prüfe die Sache nun, sagte Regierungssprecher Mujahid, zusammen mit dem deutschen Außenministerium. Eine bemerkenswerte Aussage, denn das Auswärtige Amt sagt nach wie vor, dass es solche Kontakte zum Thema Abschiebungen gar nicht gebe. So lässt sich aus Mujahids Worten womöglich der Wunsch der Taliban herauslesen, mit Berlin in engeren Kontakt zu kommen. Interessant auch, wie die deutsche Diskussion um die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern in Afghanistan ankommt. Denn um die geht es gar nicht in den Fernsehberichten. Ein afghanischer Experte für internationale Beziehungen kommt zu Wort. Das Problem sei der Rassismus in Deutschland, sagt er. In der deutschen Gesellschaft gibt es eine Debatte über rassische Überlegenheit. Die Opfer sind oft Einwanderer aus Afghanistan. Auch wenn das vielleicht eine extreme Aussage ist, die Angst gehe tatsächlich um unter den Afghanen, sagt Journalist Mohammed aus Kabul. Seinen richtigen Namen will er nicht im Radio hören, aus Sicherheitsgründen. Die Taten weniger könnten dazu führen, so fürchte man, dass alle Afghanen ins Visier gerieten. Die Menschen machen sich zum Beispiel Sorgen um die Afghanen, die mit der früheren Regierung zu tun hatten, gerade die, die im Militär waren. Was wird mit ihnen geschehen, wenn die deutsche Regierung sie nach Afghanistan zurückschickt? Und so vermischt sich in der Wahrnehmung der Menschen in Afghanistan die derzeitige Debatte in Deutschland über die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern mit der allgemeinen Diskussion über Migration und den Umgang damit. Und vor allem die Äußerungen dazu von Parteien wie der AfD. Und deshalb, sagt Journalist Mohammed, hofften viele Menschen in Afghanistan, dass die Bundesregierung bei diesem Thema zumindest nicht übereilt handle.
Peter Hornung hat berichtet. Fußballflaute hat heute Nachmittag geherrscht, denn heute hat es kein 15-Uhr-Spiel gegeben bei der Fußball-Europameisterschaft. Weil die erste Runde der Gruppenphase fast durch ist, stehen nur noch 2 Spiele an und die gibt's ab 21 Uhr und jetzt gleich ab 18 Uhr mit der Türkei gegen Georgien in Dortmund. Felix Gerhardt.
Schon 2,5 Stunden vor dem Spiel war es im Stadion extrem laut. Nicht nur die berühmte Dortmunder Südtribüne dürfte fest in türkischer Hand sein. Kurz nach der Stadionöffnung haben die ersten heftigen Regenschauer begonnen. Um 21 Uhr spielen in Leipzig noch Portugal und Tschechien gegeneinander. Vize-Weltmeister Frankreich bangt für den weiteren Turnierverlauf um Superstar Kylian Mbappé. Der hatte sich gestern beim 1:0-Sieg gegen Österreich die Nase gebrochen. Frankreichs Verbandspräsident Diallo sagte, es sei zu früh, eine Prognose für den weiteren Turnierverlauf abzugeben. Die Franzosen spielen am Freitag gegen die Niederlande.
Die Fußball-Europameisterschaft heute Abend nach der Tagesschau wieder im Ersten mit Portugal gegen Tschechien. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Abend steigt das Gewitterrisiko wieder an. In der Nacht ziehen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter durch. Lokal sind dabei Unwetter nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 13 Grad zurück. Morgen am Mittwoch zunächst mitunter kräftiger und mit Gewittern durchsetzter Regen. Ab dem Mittag bleibt es dann erstmal trocken. Und zum Abend hin setzt sich dann auch wieder häufiger die Sonne durch. Das Ganze bei maximal 19 bis 24 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.